Hallo und guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 7. April. Mein Name ist Marlena Hennings. Ich bin 20 Jahre alt und heute ist sozusagen mein letzter Tag in Freiheit. Denn ab morgen beginnt mein Praktikum beim Hamburger Abendblatt. Um genau zu sein, in der Audioredaktion, zu der auch dieser Podcast gehört. Also, ein Gruß an meine neuen Kollegen und bis morgen. Ich freue mich sehr. Aber jetzt erstmal gute Unterhaltung mit Episode 124.
Wecker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Marlena, wir freuen uns auf dich. Ich sag schon mal bis morgen früh und außerdem willkommen im Abendblatt-Team. Zu unserer Episode von heute. Eigentlich gehört der Platz hier an meiner Seite am Sonntag in der Regel Abendblatt-Chefredakteur Lars Heider. Aber wer auch immer das genehmigt hat, im Zweifel er selbst, also Lars ist im verdienten Urlaub. Natürlich gibt es einen Ersatz, einen Superersatz, nämlich den Politikchef und außerdem ist der Mann auch noch Mitglied der Chefredaktion bei T-Online, Christoph Schwennicke. Wir checken gleich mal gemeinsam und ausführlich ein paar sehr knackige Aussagen aus der ARD-Doku zum 80. Geburtstag von Gerhard Schröder. Mein Name ist Marcel Becker und wir starten jetzt. Für alle, die noch nicht so richtig den Zusammenhang verstanden haben, warum Christoph heute dabei ist. Es gibt wöchentlich eine Rubrik im Hamburger Abendblatt, und zwar in der Regel samstags, die heißt, Sie haben Post zwischen Hamburg und Berlin. Ein E-Mail-Verkehr zwischen Lars Heider und eben Christoph Schwennicke. Und wenn der eine Top-Journalist Lars Heider im Urlaub ist, dann nehme ich natürlich sehr gern seinen Partner aus eben dieser Rubrik, den anderen Top-Journalisten. Und deshalb willkommen Christoph.
Hallo Marcel, gut, grüß dich.
Und du weißt ja nur, ich sag mal so begrenzt, was auf dich zukommt, hast aber trotzdem sofort zugesagt. Ich finde das ziemlich mutig von dir.
Ja, ich liebe Blind Dates und dieses Ping-Pong mit Lars hat sich so schön entwickelt, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass das jetzt vollkommen in die Hose geht bei uns beiden.
Das aber für alle Leser und alle Fans vom Hamburger Abendblatt. Ich habe diese Rubrik ja auch irgendwann durch Zufall mal im Blatt entdeckt und fand sie sehr unterhaltsam. Ich frage jetzt mal stellvertretend für alle, die das lesen. A, es ist wirklich ein E-Mail-Verkehr. Ihr macht da nicht hinterher einfach nur das Etikett E-Mail drauf.
Nein, es ist wirklich ein E-Mail- oder SMS-Verkehr, je nachdem, wenn wir unterwegs sind. Es ist meistens WhatsApp, aber es ist wirklich genau so, wie es sich dann liest. Und es ist auch ungeschnitten. Also Lars legt ja los und ich versuche dann, ihn in Maßen von den wahnwitzigsten politischen Einschätzungen abzuhalten. Das ist so das Strukturprinzip.
Ja, wie seid ihr darauf gekommen? Das ist wahrscheinlich, ihr habt euch wahrscheinlich ab und zu mal gemailt und hat der eine gesagt, das ist doch super, also, das machen wir jetzt mal.
Er hatte diese Idee schon bei der Zeitung, bei der er vorher war. Das war, soweit ich weiß, der Weserkurier und hatte es dort auch schon gemacht, nicht mit mir. Und dann, als ich Cicero-Chefredakteur und dann auch Verleger war, gab es die Idee mit einigen Regionalzeitungen, renommierten Regionalzeitungen, also auch dem Hamburger Abendblatt, in so eine Kooperation zu kommen. Da waren auch Kombi-Abos im Angebot zu einem günstigeren Preis. Und Teil dieser Kooperation war dann eben auch dieser Mailverkehr. Und nun bin ich nicht mehr bei Cicero, aber den Mailwechsel mit Lars gibt's immer noch.
Sehr gut. Und das hat natürlich einen Grund, Christoph, dass wir beide heute über Gerhard Schröder sprechen wollen. Denn der Altkanzler wird heute am Sonntag 80 Jahre alt. Die ARD hat ihm eine große Doku gewidmet. Außer Dienst? Fragezeichen, die Gerhard Schröder Story. Der Reporter Lukas Stratmann hat ihn mehrere Monate begleiten dürfen, vom Golfplatz bis nach China. Übrigens ebenfalls immer mit dabei in dieser Doku. Da können wir auch gleich nochmal einen Schwenker zu machen. Die aktuelle Ehefrau von Herrn Schröder. Also ich sag mal aktuell, weil sich das bei dem Mann ja bekanntlich auch jederzeit ändern kann. Und er hat schon ein paar interessante Aussagen gemacht. Würde ich sagen, Christoph, das ist durchaus eine sehr sehenswerte Doku in jeder Hinsicht, ob man den Mann jetzt gut oder schlecht findet. Und ich persönlich, ich hoffe, du siehst das genauso, deswegen sitzen wir beide hier, ist das eines der politischen Themen in dieser Woche gewesen, mal abgesehen von dem üblichen Kram im Bundestag mit Taurus und Streit mit der Ampel etc. Aber ich fand es schon herausragend. Wie ist dein Eindruck?
Ja, unbedingt. Und dass das wirklich ein Blind Date ist, was wir beide hier haben, mag der Umstand bekunden und bezeugen, dass ich mir die Doku auch vorab angeschaut habe und schon diese Woche bei T-Online eine Art Rezension und auch eine persönliche Erinnerung an Gerhard Schröder, wie ich ihn in aktiven Zeiten in Erinnerung habe, geschrieben habe. Und ja, in der Tat, diese Dokumentation des Kollegen ist, finde ich, sehr gelungen. Es ist Gerhard Schröder, wie er leibt und lebt, wie man ihn da erlebt. Das kann man dann finden, wie man will. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Aber es ist diesem Kollegen wirklich gelungen, in so einer richtigen Mischung aus Nähe und Distanz ihm gerecht zu werden und ihn auch so in Szene zu setzen, wie er ist.
Ich muss dazu sagen, also seit dem Ukraine-Krieg und seinem Festhalten an seiner Freundschaft zu Putin, also meine Meinung, das ist ja jetzt eine sehr persönliche, private Meinung schon fast, ich würde den Mann auch aus der SPD rausschmeißen wollen, aber ich muss tatsächlich sagen, mal abgesehen von der Causa Putin, fand ich vieles, was Schröder in der Doku gesagt hat, und da werden wir ja gleich ein paar Sachen auch hören, ich fand das gar nicht so schlecht. Ich fand ihn halt typisch Schröder, aber ich finde, ein paar Sachen hat er gesagt, da habe ich gedacht, ja, hat er eigentlich recht.
Auf die Punkte werden wir kommen, du wirst sie möglicherweise auch einspielen, die konkreten Punkte, die du meinst. Es ist so, also auch ich kann das nicht irgendwie tolerieren, was er vom Stapel lässt in Sachen Putin und wie er auch daran festhielt. Wir hatten eine Rubrik bei Cicero mit ihm, als ich dort noch war, die nannte sich Auf eine Currywurst mit Gerhard Schröder.
Und ja, ich erinnere mich.
Auch ein sehr, sehr nettes Format, wo ich irgendwann zu ihm sagen musste, Herr Schröder, ich kann das leider nicht mehr weitermachen, weil wir um das eigentliche Thema immer drumherum reden und das kann ich journalistisch nicht verantworten. Hat er auch verstanden, haben wir dann bleiben lassen. Gleichwohl.
Er hatte Verständnis dafür. Das ist ja ganz wichtig.
Er konnte das nachvollziehen und hat gesagt, ja, das verstehe ich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich nicht jedes Mal über dieses Thema sprechen möchte. Dass Sie nicht immer drum rumreden können, verstehe ich auch. Also war das die letzte Currywurst. Wir bleiben in Kontakt so. Er ist einfach, und das bleibt ja auch, ein Faszinosum. Er ist schillernd, er ist quecksilbrig auch. Ja, so.
Was meinst du damit?
Das ist eben, er changiert zwischen genial und unerträglich. Ja, und,
ja, das stimmt.
Das meine ich mit diesem Schillern und auch mit diesem Quecksilbrig. Und er ist eben ein Typ, eine Type, wie du sie heute in der Politik so nicht mehr findest. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen nach gealtertem Reporter und früher war alles besser. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade er mit seinen Ecken und Kanten, man hat sich diese Doku angeschaut, weil man sich eigentlich nach sowas sehnt. Zumal bei einem Bundeskanzler Olaf Scholz, der nun wirklich das glatte Gegenteil davon ist. Und ich erzähle dir gerne, ich habe mir das hier im Wohnzimmer angeschaut, wie gesagt, in der Mediathek. Und meine Frau kam aus ihrem Zimmer, aus ihrem Büro hier zu Hause und setzte sich auch mit vor den Fernseher und war wieder da ein Stück weit im Bann, wohl wissend, dass er bei Putin Positionen hat, die man nur unerträglich finden kann. Aber ich meine, dieser Mann hat eine Agenda 2010 hingelegt, von der dieses Land extrem profitiert hat. Seine Nachfolgerin hat ihm bei der Amtsübergabe im Bundeskanzleramt gesagt, sie haben sich um Deutschland verdient gemacht. Damit hatte Angela Merkel komplett recht. Und auch das Nein zum Irakkrieg bleibt eine große politische Leistung.
Lass uns mal den ersten Ausschnitt hören und ich gebe nochmal die Frage wieder, die ihm gestellt wurde. Sie, Gerhard Schröder, haben vorhergesagt, dass Russland sich in Richtung Demokratie entwickelt, auch in puncto freie Wahlen. Das ist doch anders gekommen, oder?
Ja, davon war ich überzeugt.
Das hat sich aber so nicht bewahrheitet.
Das hat sich so nicht bewahrheitet, aber es gibt sicher Entwicklungsdinge, die mal besser gelaufen sind. Es gibt freie Wahlen, das kann man nicht bestreiten. Das
gibt aber keine freie Opposition.
Naja, gut, das stimmt. Aber es gibt auch kein direktes Verbot. Einfach zu sagen, da ist nichts von demokratischer Willensbildung, ist genauso verkehrt. Wie zu glauben, das sei nun eine Westminster-Demokratie. Das ist es nicht, das wissen wir doch.
Aber es ist ja nicht besser geworden in den letzten 20 Jahren.
Es ist nicht besser geworden, es wird aber auch nicht besser durch unser Gespräch.
Naja, aber die Überlegung ist ja, dass vielleicht...
Also es wird besser, indem man sich weiter abgrenzt und im Grunde die Beziehungen auf null reduziert. Dann wird alles besser?
Das glaube ich.
Nein, ich möchte gerne wissen von Ihnen.
Das glaube ich gar
alles
nicht.
Besser, denn nee. Sie legen das ja nahe.
Nee, das
dass die Gesprächsbereitschaft, für die ich immer noch bin,
nee,
die
Dialogbereitschaft,
für die ich auch immer sein werde, dass das etwas ist, was sozusagen... naja, mindestens hinterfragbar ist. Können Sie ja hinterfragen, ich bin dieser Auffassung.
Ich will gar nicht auf die Abgrenzung hinaus.
Worauf denn?
Ich will darauf hinaus, dass jemand wie Sie, Hallo? Der Vertrauen genießt, wie Sie es gerade gesagt haben, und der auch diese Beziehung nicht hat abreißen lassen, vielleicht jemand auch ist, der darauf hinwirken kann, dass sich das verbessert.
Ja, aber man soll sich auch nicht überschätzen. Dass ich nun glaube, auf der einen Seite, man könnte ja auch über das, was ich so in China mache, reden und auf der anderen Seite in Russland, wenn man nun glauben sollte, das würde sozusagen die Situation völlig veränderbar machen. Das ist ein Irrtum.
Christoph, also da schlackere ich dann doch schon mit den Ohren, weil ich ihn ja einen Hauch in Schutz genommen habe eben, wegen einiger kerniger Aussagen. Also das ist doch wirklich jetzt absurd. Freie Wahlen, also wo lebt der Mann?
Das ist die unerträglichste Aussage in dieser Doku, in diesem Film. Da fasst man sich tatsächlich an den Kopf. Denn erstens hat Wladimir Putin vorher alle tatsächlichen Konkurrenten unter den hanebüchensten Umständen aus dem Rennen nehmen lassen, indem er sie gar nicht zur Wahl hat zugelassen. Oder die Wahlkommission hat sie nicht zur Wahl zugelassen, aber natürlich auf sein Geheiß hin. Also es gibt zwei Arten von Herausforderern oder drei. Sie sind entweder tot oder im Straflager oder sie werden vom Wahlzettel genommen. Und insofern ist das eine wirklich hanebüchene Aussage, zumal die Wahl, die dann stattfindet, natürlich auch nicht frei stattfindet. Denn die Leute wissen genau, dass sie ein Risiko eingehen, wenn sie was anderes wählen. So, insofern unerträglich in der Tat. Aber das meine ich eben mit dem Schildern. Es gibt diese Facette und es gibt eben auch andere bei ihm.
Nochmal ein Ausschnitt, der sich auch um das Thema Russland dreht. Schröder ist ja angeblich, ich glaube, dass nach allem, was ich bisher darüber gehört habe, Christoph, musst du auch mal was zu sagen, angeblich gefragt worden, tatsächlich auch von der Ukraine direkt nach dem Überfall Russlands in irgendeiner Form zu vermitteln. Das ist doch korrekt, oder? Das hat sich Herr Schröder doch nicht ausgedacht.
Nein, das hat er sich nicht ausgedacht. Das hat auch stattgefunden. Da gibt es auch, da gab es damals auch Berichterstattung darüber. Er hat ja selber auch, da spielt, glaube ich, auch das Geltungsbedürfnis seiner Frau eine mit rein. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Er hat ja selber auch Fotos da gepostet von diesem Pendeltrip. Also das ist alles aktenkundig und korrekt. Ein bisschen ist immer die Frage, hat er das in Abstimmung oder vielleicht sogar auf Bitte der Bundeskanzlerin, also Angela Merkels, gemacht oder nicht. Da wird ja auch drüber gesprochen in dem Film. Das lässt man so ein bisschen im Wagen. Aber das ist tatsächlich so gewesen. Man muss nur sagen, komplett erfolglos.
Ja, aber der Versuch an sich ist ja erstmal nicht falsch, finde ich zumindest. Korrekt. Also das muss man ja mal ausnutzen, wenn man so einen direkten Draht tatsächlich hat. Und den hat er ja ganz offensichtlich. Ich fand, weil was du es eben angesprochen hast, seine Ehefrau, die geht mir furchtbar auf den Geist während dieser Doku, muss ich leider so offen sagen. Sie hat während dieses Trips nach Moskau ja die Öffentlichkeit dann an diesem Trip auch teilhaben lassen im Punkto Social Media, weil sie ständig Fotos von sich und Videos gepostet hat, wie sie gebetet hat für den Frieden. Also das fand ich... Boah, ja, kann man machen. Marcel, ich fand's sehr theatralisch.
Marcel, ich spreche ja mit einem Kollegen aus dem Norden. Insofern ist dir das Märchen oder die Geschichte vom Fischer und seiner Frau sicherlich ein Begriff, wo der Fischer dann immer wieder an die See geht und den Butt bittet, dass das Haus noch ein bisschen schöner und toller werden soll, auf Geheiß wieder oder auf Wunsch seiner Frau. Meine Frau, die Ilsebill, die will nicht, als ich wohl will, ist da immer der Schlüsselsatz. Und an diese Geschichte fühle ich mich bei diesem Pärchen ein wenig erinnert.
Weil, führ das gerne aus.
Naja, weil die Geschichte endet ja beim Fischer so, dass er aus seinem Palast am Ende wieder in seiner Fischerkarte landet, weil er es einfach überzieht. Und sie überzieht es in meinen Augen auch, was die Präsenz und vor allen Dingen die Art und Weise der Präsenz eines ehemaligen Bundeskanzlers in sozialen Netzwerken anlangt. Also gut, es gehören immer zwei dazu. Es muss einer mitmachen und eine muss es forcieren. Aber dass er da in so einem ärmellosen Weste Bratkartoffeln brät und also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da altmodisch und ein bisschen spießig, aber das wird dem Amt, das er innehatte und das er, wir haben schon drüber gesprochen, auch erfolgreich in meinen Augen innehatte, einfach auch im Nachhinein nicht gerecht. Und da obsiegt dieses Geltungsbedürfnis von ihm natürlich, aber dann auch getrieben und getriggert von seiner Frau über die Vernunft.
Ja. In diesem Zusammenhang, Christoph, mit diesem Vermittlungstrip nach Moskau kam die Frage an ihn, die wie folgt lautet: Haben Sie, Gerhard Schröder, Ihren Freund Putin bei Ihrem Gespräch in Moskau mal gefragt, warum er diesen Krieg überhaupt begonnen hat, also nach den Gründen tatsächlich mal gefragt? Und hier ist seine Antwort.
Hören Sie mal, wir machen doch hier kein Märchen. Wenn ich sozusagen, führt man doch keine Verhandlungen auf der Ebene.
Naja, das ist
es geht doch nicht um, also Entschuldigung, so viel, es geht doch nicht um eine moralische Frage da. Es geht darum, einen Konflikt zu beenden.
Das
aber das nutzt doch überhaupt nicht, wenn man da anfängt zu moralisieren.
Das ist mir klar. Ich frage mich nur, Sie sind ja auch in gewisser Weise dann in der Doppelrolle da, weil...
Wieso in der Doppelrolle?
Naja, weil Sie diese Männerfreundschaft haben, die überall zitiert wird.
Aber entschuldigen Sie mal...
Das verstehe ich.
Wie sollen wir... Wir unterhalten uns doch... Das geht doch gar nicht. Wenn Sie den Wunsch haben, wirklich zu einer Verhandlungslösung beizutragen, mehr kann ich ja nicht.
Na klar.
Und im Ergebnis stellt sich heraus, dass jemand, der mal Regierungschef war, wenn auch mit einem besonderen Verhältnis zum russischen Präsidenten, das soll auch bestehen bleiben, dessen Möglichkeiten sind doch begrenzt. Diejenigen, die in Europa eine Lösung jenseits einer militärischen Lösung, die es nicht geben wird, nach meiner Auffassung für beide Seiten nicht, hätten machen können, wären Macron und Scholz gewesen.
Mhm.
Ne, aber was immer die Gründe sind, warum beide das nicht wollten oder konnten oder durften, gut.
Ich bin jetzt nicht als Chefdiplomat ausgebildet, aber ich würde doch immer denken, es ist schon wichtig zu wissen, was die Gründe für das Handeln des Gegenübersitzenden sind. Also ich würde schon gerne wissen von Herrn Putin, warum er jetzt tatsächlich in so einem Gespräch, das denn auch mal äußert, die Ukraine überfallen hat, weil das kann doch helfen, eine Lösung zu finden. Ich glaube zwar nicht, dass die Lösung möglich ist mit ihm, aber da theoretisch muss man diese Frage doch stellen. Ich weiß nicht, warum er da den Interviewer so in die Ecke gestellt hat.
Ja, er hat den Klassiker gebracht, den er auch zu Amtszeiten immer gebracht hat. Einerseits anzufangen zu lachen und dann wieder hart zu werden und quasi zu sagen, wie kann man so eine blöde Frage stellen? Diese Mischung aus Lachen und Niedermachen ist das alte Konzept von Schröder immer gewesen, eine unliebsame Frage abzuräumen. Natürlich ist diese Frage völlig berechtigt und natürlich darf man auch annehmen, dass darüber gesprochen würde. Er weicht halt mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, dieser Frage aus und versucht, den Interviewer lächerlich zu machen.
Wenn du Gerhard Schröder jetzt, und dann können wir nämlich, glaube ich, das Kapitel auch einmal kurz abschließen mit der Ukraine und mal auf sein Verhältnis zur SPD zu sprechen zu kommen. Wenn du ihn vergleichst mit einer anderen Person in Deutschland, der zumindest ja immer nachgesagt wird, sie hätte Sympathien für diesen Mann dort in Moskau und sie hätte auch Sympathien für dieses Regime, das ist ja Sarah Wagenknecht. Ich finde, da ist schon noch ein Unterschied, weil Sarah Wagenknecht, ob man ihr das abnimmt, ist ja auch immer noch die andere Frage, aber sie sagt ja sehr deutlich, dass sie diesen Krieg absolut verurteilt und dass sie Herrn Putin auch verurteilt. Da geht ja Schröder tatsächlich immer noch den Schritt weiter, dass er Putin nach wie vor in Schutz nimmt.
Ja, und der Unterschied ist eben die zugrunde liegende tiefe Freundschaft, diese Männerfreundschaft.
Ja.
Und es gibt ein Kontinuum bei Gerhard Schröder, das kann man dann auch finden, wie man will, aber es ist eben da. Freundschaften sind bei ihm unverbrüchlich und die stehen über allem. Und das wird ihm in diesem Fall zum Verhängnis, weil er auf die Art und Weise für meine Begriffe sein durchaus berechtigtes Denkmal als Bundeskanzler selber einreißt.
Das ist aber tatsächlich auch eine Diskussion, Christoph, die man vielleicht auch ansatzweise, und ich sage auch gleich, wo sie aufhört, ansatzweise im Freundeskreis führt. Ich hatte das Thema tatsächlich neulich mit Lars. Da haben wir darüber gesprochen, wie das eigentlich ist, wenn man jemand in seinem Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis hat, der eine sehr extreme politische Meinung vertritt, wobei heutzutage ja schon extrem politische Meinung für viele gilt. Was, du würdest AfD wählen? Ich kann mit dir nicht mehr befreundet sein. Da würde ich persönlich immer sagen, Also ich glaube, das würde, wenn es wirklich ein echter Freund von mir ist, dann kann ich das nicht von politischen Dingen abhängig machen. Aber wenn mein Freund ein Kriegsverbrecher ist und ein Massenmörder ist, ist mir ein Rätsel.
Ja, und da hat er auch den Zeitpunkt schlicht und ergreifend verpasst, diesen Cut da vorzunehmen. Das hätte man auch, jeder Kommunikationsberater, den er nicht braucht, ja, hätte ihm da auch gesagt, wie so eine Brücke geht. Die ist ja relativ einfach. Ich werde Wladimir Putin nie vergessen, was er für uns, was er für Deutschland, was er auch für mich getan hat. Aber hier ist Schluss. Also das könnten wir beide am Reißbrett entwerfen, so einen Satz, der
ja.
Und den hat er aber nie gemacht. Und dann ist er immer mehr in diese Ecke gekommen. Und das sagt er ja auch mehrfach in dieser Doku, dass ihm das völlig schnurzpiep egal ist, was die Leute sagen. Ich glaube ihm das nicht. Aber er hat sich dann eben immer mehr in dieser Ecke auch eingemauert und gefällt sich fast schon darin.
Ja, und das kommt, glaube ich, auch ganz gut jetzt in den nachfolgenden Ausschnitten zum Tragen. Ich spiele dir und unseren Hörern jetzt einmal vor, was er auf die Frage sagt. Fühlen Sie sich aktuell in der SPD isoliert?
Nein, das kann ich überhaupt nicht sagen. Ganz im Gegenteil. Sowohl in der SPD, nicht vielleicht ein paar Funktionäre wie Herr Kühnert, also die sind aber nicht bedeutend. Von daher ist überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, in den Grundorganisationen schon gar nicht.
Gut, aber dennoch hat die Bundestagsfraktion auch mitgestimmt, Ihnen die Mittel fürs Büro in Berlin zu streichen beispielsweise.
Das sind eben armselige Leute, was soll man da sagen? Ne? Also von daher, das stört mich nicht wirklich. Ne? Und wir sollen mal sehen, wie das ausgeht. Aber ich überlebe auch ohne.
Klar, aber deswegen frage ich nach der Isolation zu Ihrem 75.
Nee, wieso? Die wollten ja sogar mich ausschließen, aber das haben sie halt nicht hinbekommen, weil es gibt da eben doch noch Leute, die rechtsstaatlich denken. Also ich jedenfalls fühle mich nicht isoliert. Anstelle der SPD würde ich mal nach der Führung mal nachdenken, wie kommt das eigentlich, dass wir hinter der AfD in den Umfragen sind? Das ist doch die zentrale Frage, doch nicht, was mit meiner Mitgliedschaft passiert. Und damit müsste sich eigentlich eine selbstbewusste und ihre Aufgaben erfüllende Führung beschäftigen. Das wäre mein Rat, ganz öffentlich.
Das ist, finde ich, diese Aussagen sind, finde ich, strategisch ein Meisterwerk von ihm. Also erstmal Kevin Kühnert hat er im Grunde zum Praktikanten degradiert. Dann hat er gesagt, die Leute, die mich rausschmeißen wollten, sind daran gescheitert, dass es doch noch ein paar vernünftige und rechtschaffende Menschen in der SPD gab. Und ansonsten kümmert euch doch mal um die wahren Probleme. Wieso liegt ihr eigentlich hinter der AfD? Das, muss ich sagen, ja, ist wirklich von der Konzeption der Aussage total clever.
Ja, oder skrupellos.
Oder so, ja.
Perfide. Denn also am Anfang ist es wirres Zeug. Denn wenn ich einerseits von armseligen Leuten spreche und dann sage, es ist mir völlig wurscht, dann erkenne ich da einen gewissen Widerspruch. Denn wenn mir das so egal ist, dann wähle ich nicht solche drastischen Worte. Und dann macht er das, was er natürlich als Politiker jahrzehntelang verinnerlicht hat. Das kann er nachts im Schlaf, wenn du ihn weckst, nämlich komplett vom Thema abzulenken. Von dieser Frage wegzugehen. Natürlich gibt es einen gewissen Konnex, nämlich den, dass die AfD auch davon profitiert, dass sie Russland nicht so kritisch betrachtet, gelinde gesagt, wie andere Parteien. Aber er lenkt schlicht und ergreifend, also nochmal, am Anfang ist es wirr in meinen Augen und am Ende ist es unverfroren, komplett das Thema zu wechseln.
Ja, dieser Hinweis auf die AfD, weiß ich jetzt gar nicht, ob er damit direkt auch die Russlandpolitik gemeint hat. Es gibt ja diverse innenpolitische Themen auch, wo man sich teilweise, ja, wo wir beide wissen und ganz viele Hörer werden das wahrscheinlich teilen und sagen, ja, ja, die AfD ist vielleicht ein sehr, sehr schlimmer Haufen, gar keine Frage, aber sie sprechen ja Themen an, die vielen Menschen auf der Seele brennen und die zumindest insgeheim sagen, ja, warum kümmert sich die SPD nicht richtig darum? Warum kümmern sich die Grünen und meinetwegen auch Teile der CDU nicht darum? Also das finde ich zumindest, wenn man nur davon ausgeht, wie er das platziert, es ist ein Klassiker von Schröder, finde ich.
Ja, absolut. Und da hat er natürlich auch einen Punkt. Also das teile ich voll und ganz, dass seit 2015, also Migration, Flüchtlingskrise, die SPD, und um die geht's hier, die Grünen auch, aber hier geht's um die SPD, dieses Terrain und sozusagen die Ansichten der Bevölkerung komplett oder weiter Teile der Bevölkerung komplett der AfD überlassen hat. Und in deren Händen ist das Thema nun denkbar schlecht aufgehoben. Und wir sind jetzt 9 Jahre später und so allmählich fängt die SPD auch an, da beizudrehen. Und da hat er für meine Begriffe absolut einen Punkt. Aber nochmal, das Ablenken vom eigentlichen Thema hin zu dem, das kann man entweder virtuos finden oder absolut unverfroren.
Ja, da hast du recht. Der ist halt wirklich unverfroren. Der knallt da Sachen raus. Das ist dem, ich stutze so ein bisschen an dem Punkt, wo du gesagt hast, das ist ihm nicht egal. Ich kann nicht immer hundertprozentig unterscheiden, was ihm wirklich egal ist, wo der sagt, ich bin Gerhard Schröder und an mir kommt erstmal gar nichts. Oder aber wo er nur so tut, weil es doch an seinem Ego kratzt.
Ja, du erinnerst dich vielleicht auch an die Passage, die wird im Film kurz eingeblendet, als er den SPD-Parteivorsitz abgeben musste, weil der Ballon schon sank und er hat es quasi wie Ballast abgeworfen. Es hat nicht viel weiter gereicht, aber es war eben eine Notmaßnahme. Und da hat er tatsächlich Wasser in den Augen und das nehme ich ihm ab. Also es gibt tatsächlich eine sehr enge Verbundenheit von ihm zur Sozialdemokratie. Das hat, glaube ich, auch sehr stark biografische Gründe. Und diese enge Bindung gibt es aber umgekehrt nicht und gab es umgekehrt auch nie. Er hat sich damit arrangiert gehabt, aber letzten Endes hat es ihm immer wehgetan. Und ich will auch eins noch dazu sagen, für eine der größten Leistungen eines Bundeskanzlers, nämlich die Agenda 2010, ist er von seiner Partei immer,
gehasst.
Du sagst es, jedenfalls nicht bejubelt worden. Sie haben sich dafür geschämt, anstatt darauf stolz zu sein. Und das haben sie dann irgendwann ja auch begradigt, Stichwort Bürgergeld. Und daran siehst du schon, dass es da immer ein Missverhältnis gab. Aber dass er Sozialdemokrat durch und durch ist. Ja, selbst wenn die Sozialdemokratie oder Teile davon ihm das nicht abnimmt, das nehme ich ihm komplett ab und habe ich ihm immer abgenommen.
Und da kommt natürlich dann auch der Punkt zu tragen und das hören wir uns jetzt auch einmal an. Er ist ja jemand, der loyal ist. Das wissen wir jetzt spätestens durch die Putin-Geschichte. Das finden wir nicht gut in dem Fall. Aber das ist ja erstmal eine Charaktereigenschaft, die ich ihm nicht absprechen will. Und natürlich ist es dann, oder es liegt auf der Hand, ihn danach auch zu fragen, was sagt er zu der harten Kritik von seinem ehemaligen engen Weggefährten, Frank-Walter Steinmeier. Und das Spezielle daran ist, dass ihm diese Frage gestellt wird beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit hier in der Elbphilharmonie, wo er von einigen Leuten im wahrsten Sinne nicht mit dem Hintern angeguckt wurde. Hören wir mal kurz rein.
Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich habe mein Leben lang in der Politik mit Kritik gelebt und werde das auch weiter so tun. Und wer meint, sich reiben zu müssen, na gut, dann soll er es tun.
Gilt das auch für den Bundeskanzler? Der hat ja auch öffentlich sogar gesagt, sie sollen ihre Ämter niederlegen.
Nein, das gilt auch für ihn. Ich entscheide selber, was ich für richtig halte, zusammen mit meiner Frau. Aber hab mich nie groß beeindrucken lassen. Und das wird so bleiben. Es ist mein Leben, das ich lebe und nicht das andere, nicht einmal der Presse.
Naja, ich frage ja auch, wie Sie dieses Wiedersehen auch erleben. Ist das so, werden Sie hier herzlich empfangen oder ist das so ein bisschen so wie der Onkel, den man zum Geburtstag einladen muss?
Also das ist nicht bei allen so. Übrigens auch nichts Neues. Das war auch immer nicht so, auch als ich noch im Amt war.
Wie ist das, wenn Sie hier auch so mit der SPD-Führung...
Die haben ja gar nicht zur Kenntnis genommen. Also von der Führung der SPD, das ist ja Frau Esken und Herr Klingbeil. Die habe ich gar nicht gesehen heute, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich nicht sehr bemüht, die auch nicht. Auch das ist in Ordnung angesichts meiner ganz spezifischen Parteikarriere.
Eins muss man ihm auch noch mal zugestehen, er ist schon ehrlich.
Ja, das ist er. Und was er jetzt in Bezug auf Steinmeier sagt, da ist, glaube ich, wichtig im Kopf zu haben, ja, die beiden haben über Jahrzehnte, denn das reicht ja bis nach Niedersachsen zurück und seine Zeit als Ministerpräsident, sehr eng zusammengearbeitet. Und natürlich entsteht da auch Nähe. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Steinmeier für Schröder nie so jemand war wie zum Beispiel Otto Schily. Also da war die persönliche Nähe, und die ist ja auch bis heute da. Schily hält ja auch, glaube als einziger immer noch unverbrüchlich den Kontakt wiederum zu Schröder. Da ist dieses Loyalitätsverhältnis wechselseitig. Also es war immer ein Stück weit ein Nützlichkeitsverhältnis, was die beiden hatten.
Christoph, den letzten Ausschnitt, den ich dir vorspielen möchte, da geht es, ich sag mal, das Stichwort Homepage. Und da habe ich auch schon so ein bisschen tatsächlich auch geschluckt, wenn ich mir vorstelle, du hast es ja mehrfach, darauf hingewiesen, auf die Verdienste von Gerhard Schröder als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und auch als Treiber in der SPD. Also darüber müssen wir ja nicht sprechen, dass das tatsächlich so war. Der ist ja nicht umsonst Bundeskanzler gewesen. Und dann kommst du in eine Situation, die du, ja, selbst verschuldet hast. Und jetzt kommt der Punkt, er wird danach auch gefragt. Die SPD hat ihn von der Partei-Homepage gelöscht. Was macht das mit ihm? Hier ist seine Aussage.
Das sind doch armselige Gestalten, die so etwas verursachen. Was soll man davon halten? Wenn es dann einen Generalsekretär, der müsste ja verantwortlich dafür sein, gibt, der das für notwendig hält, ein armer Wicht. Mehr doch nicht. Soll ich mich darüber aufregen? Nein. Die SPD ist größer als diese Leute.
Ja, es ist aber ja nicht nur der Generalsekretär. Sie waren zum letzten Parteitag explizit nicht eingeladen. Also Persona
soll ich mich darüber aufregen? Das ist doch etwas, was andere mit sich selber ausmachen. Ja,
aber schmerzt Sie
das nicht? Wenn das eine Führung notwendig hat, dann spricht das doch nicht gegen mich. Man spricht doch gegen diese Führung. Und damit müssen die doch fertig werden. Ich doch nicht. Ich brauche doch für mein Lebenswerk, wenn Sie so wollen, nicht die Zustimmung der jetzigen SPD-Führung.
Der ehemalige Leiter Ihrer Staatskanzlei und des Kanzleramts, Frank-Walter Steinmeier, sagt der Bild-Zeitung, er würde Ihnen nicht mehr zum Geburtstag gratulieren.
Ach so. Ja, na gut, das muss er selber wissen. Also auch mein 80. Geburtstag hängt doch nicht davon ab, von wem ich einen Gratulationsbrief kriege. Also wäre doch etwas, wir machen eine schöne Feier und wir laden Freunde ein. Und wer dann meint, nicht kommen zu sollen oder nicht zu gratulieren, der soll es lassen.
Und hier hat er es tatsächlich mal ausgesprochen. Lebensleistung, Lebenswerk war, glaube ich, seine Formulierung. Und da, glaube ich, schließt sich dann auch der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast, zu den Gründen, warum hat er das überhaupt gemacht? Ich glaube, der fühlt sich furchtbar ungerecht behandelt. Der ist total genervt davon und musste jetzt mal der Öffentlichkeit seinen Standpunkt mitteilen, weil das lässt ihn überhaupt nicht kalt.
So ist es. Dazu kommt, dass er ein sehr, sehr geselliger Mensch ist. Und wenn dann da nur wenige noch zum Geburtstag sitzen, dann ist es ihm überhaupt nicht Schnuppe, so wie er das hier gerade dargestellt hat in dem O-Ton. Das ist ja seine große Gabe immer schon gewesen, auch gesellig zu sein, dass ihn Menschen interessieren, dass er unglaublich auf Menschen eingehen kann. Ich habe in dieser Rezension hier für Tier Online da ein paar eigene Erfahrungen nochmal kundgetan. Es ist irrsinnig, wie er die Fähigkeit hat, also Menschenfänger auch zu sein. Und er mag Menschen, er ist gerne unter Menschen. Und wenn ihm da manche, die seinen Weg begleitet haben, nicht mehr mit irgendwas anschauen, dann schmerzt ihn das und er kann es halt nicht zugeben.
Soll ich mich darüber aufregen? Nein. Also der weiß schon, wie er sich in Szene setzt, gar keine Frage. Christoph, bevor wir noch einen ganz kurzen Schwenker zur aktuellen Situation in der Ampel machen, ich würde sagen, wenn man heute unseren Podcast, unser Gespräch gehört hat, hat man schon einen ganz guten Eindruck bekommen, aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ihr braucht euch diese Doku nicht nochmal in echt anzugucken, weil sein Gesicht dabei zu sehen spielt schon eine Rolle.
Ja, unbedingt. Und es ist auch ein gelungenes Werk, dieser Film. Die einzige Detailkritik, die ich anbringen würde, wäre, der Kollege reitet schon immer sehr auf diesen zwei Fragen herum. Also was ist das da mit Russland und wie fühlt sich das an, Aussätziger zu sein? Es sind natürlich die zwei Schlüsselfragen. Ich hätte mir ein bisschen mehr nochmal Rückblick auch auf seine aktive Zeit da gewünscht. Das wird ja kurz, ganz schnell geschnitten, auch gezeigt. Und da nochmal einen Blick drauf mit ihm hätte ich interessant gefunden. Aber so oder so, das ist ein sehr, sehr sehenswerter Film, auch weil man ja diese Gesichtslandschaft, die sein Gesicht inzwischen ja geworden ist, dabei nochmal anschauen kann, das können wir hier ja gar nicht vermitteln. Ja.
Und ich muss gestehen, wenn ich über Gerhard Schröder nochmal so ein bisschen lachen will, dann gucke ich mir immer bei YouTube den Ausschnitt an von der Elefantenrunde nach der besagten Bundestagswahl, als er da Frau Merkel sagen wollte, sie werden niemals Bundeskanzler. Da war der doch da lief der ja fast Amok. Also entweder er hatte was Intus, weiß nicht was, aber das war doch nicht normal, oder?
Da war schon ziemlich klar, was er da Intus hat. eine Mischung aus Testosteron, Adrenalin und Alkohol. Das war eine meiner schönsten journalistischen Erfahrungen. Jahre später mit den beiden Moderatoren, die das Hartmann von der Tann und Nikolaus Brender, das mal angeschaut und die beiden kommentieren lassen im Nachhinein. Das war eine der wirklich lustigsten Reporter-Erlebnisse, die ich in den vielen Jahren hatte. Ja.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sag mal, wenn ich dich jetzt hier schon dabei habe, und das ist ein Thema, was du mit Lars ja des Öfteren in eurer Kolumne immer wieder diskutierst, und für mich hängt da nämlich ein Mittagessen dran. Hält die Ampel bis zur nächsten Bundestagswahl? Ich glaube ja, die FDP verliert die Nerven und steigt aus. Oder aber sie lässt es so eskalieren, dass sie in der Öffentlichkeit sagen kann, also jetzt können wir nicht mehr anders. Wir würden ja gerne noch drin bleiben, aber es geht ja nicht mehr anders. Guck mal hier, das haben wir vor und das wollen die nicht. Und was sollen wir denn jetzt machen? Was ist deine aktuelle Einschätzung, Christoph? Weil aktuell ist, glaube ich, ganz wichtig, das ändert sich ja alle paar Tage auch da die Stimmung, oder?
Ja, ich wäre bislang immer eher bei Lars gewesen, aber ich mache so allmählich rüber zu dir. Und zwar nicht aus der unterstellend, dass die FDP das aus der Motivation die Nerven verlieren macht, sondern aus dem Kalkül heraus. Und der Punkt kann eben kommen, wir können besser Wahlkampf führen, wenn wir nicht mehr Teil dieser Regierung sind, als wenn wir Teil dieser Regierung sind. Da mag ich mich täuschen, und es ist auch wirklich, also diese Wette von euch beiden, die kann so oder so ausgehen, aber ich ertappe mich mit jeder Woche, die vergeht, mehr dabei, eher im Lager Marcel als im Lager Lars zu sein.
Wenn Lars das jetzt hört, kommt er sofort aus dem Urlaub zurück. Apropos Christoph, Episode 124 mit dir heute zusammen ist zu Ende. Vielen Dank dafür. Ich weiß gar nicht, wie lange Lars im Urlaub ist. Müsste ich eigentlich mal nachfragen. Sollte er nächsten Sonntag auch noch weg sein, stündest du noch mal zur Verfügung?
Meld dich gerne, Marcel. Hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank und an alle Hörer, bye bye und bis morgen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.